Ja, danke Eddie und auch danke an das Musikteam. Also die zwei Lieder passen auf jeden Fall gut zu dem, was ich halt vorhabe zu sagen. Und ich darf auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen, auch besonders die Mütter, heute zu diesem Muttertag. Und ich denke, wir haben heute einen besonderen Muttertag. Und ich denke, in dem Zuge würde ich zum Einstieg in die Predigt einmal ganz kurz mal erzählen, wie es überhaupt zum Muttertag gekommen ist. Der Muttertag kommt aus der USA. Und ich habe das bei Wikipedia mal gelesen und auch bei anderen Quellen. Ich glaube, bei SoulSaver, da ist das mal beschrieben worden, wie das entstanden ist. Es ist nämlich durch eine Frau entstanden, die Frau Anna Maria Chavez oder Chavez, eine Methodistin in Philadelphia, die an dem Tag ihrer Mutter, an dem Todestag ihrer Mutter, 500 Nelken an die Mütter vor dem Gottesdienst verteilt hat. Und dann ist daraus im nächsten Jahr ein Gottesdienst entstanden, der besonders den Müttern geweiht wurde. Und diese Tradition hat sich dann weiter verbreitet in der USA, dann nach Europa. Und jetzt kommt's, seit 1922 gibt es es auch in Deutschland. Das heißt, wir haben heute den 100. Muttertag in Deutschland. Das ist schon etwas Besonderes, heute den 100. Muttertag zu feiern. Und ich kann euch nur sagen, ich stand heute ja auch schon wahrscheinlich wie viele von euch in der Schlange vorm Blumenladen und die Schlangen waren schon lang. Also manche konnten sich noch nicht entscheiden, gemischter Blumenstrauß und so weiter. Also da sehe ich, dass auch in unserem Land viele Leute heute in besonderer Weise an ihre Mutter denken. Aber es ist eine christliche Tradition. Das heißt, es geht um das Gebot, Vater und Mutter zu ehren. Und das ganz praktisch. Und deswegen ist der Muttertag wirklich auch ein wichtiger Tag, ein schöner Tag. Und ich hoffe, dass auch die Predigt, die ich euch heute geben möchte oder mitgeben wollte, dass die auch dem gerecht wird. Genau, ich will euch auch nachher noch ein paar Punkte dazu sagen, wie ich auch zu dem Thema gekommen bin. Auch da hat Gott wirklich Segen geschenkt. Genau, was bin ich durch meine Mutter? Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Unsere Mutter hat uns geprägt, sie hat unsere Persönlichkeit geformt. Und ein Beispiel, was wir dazu finden in der Bibel, ist Hanna, die Mutter von Samuel. Und ich möchte nicht die beiden Kapitel in 1. Samuel 1 und 2 lesen, ich glaube, das wird zu lang, aber ich würde zum Einstieg in die Predigt einmal ganz kurz einmal beschreiben, was dort passiert ist. Und zwar war die Hanna die Frau von Elkana. Und der Elkana, der hatte nicht nur eine Frau, der hatte sogar zwei Frauen. Und die zweite Frau hieß Penina. Und Elkana liebte die Hanna sehr, mehr als die Penina. Aber es gab auch ein Problem, die Hanna hatte keine Kinder. Und das heißt dort, dass Gott den Mutterleib der Hanna verschlossen hatte. Und dann hat die Hanna wirklich mit dieser Kinderlosigkeit zu kämpfen, mit Mobbing zu kämpfen und ist total verzweifelt, geht ins Gebet, geht zu Gott und legt dort ein Gelübde ab. Und dieses Gelübde finden wir in 1. Samuel 1, Vers 11. Also heute werden wir doch tatsächlich mehr im Alten Testament unterwegs sein. 1. Samuel 1, Vers 11. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und das ist schon sehr bezeichnend, was hier die Hanna Gott verspricht. Sie sagt im Prinzip, wenn du mir einen männlichen Nachkommen gibst, ein Kind gibst, ja, nachdem ich mich so sehne, dann gebe ich das, und ich vergleiche das mal, dann gebe ich das unseren Ältesten als Beispiel. Dann gebe ich das den Hohenpriester. Dann gebe ich das in die Stiftshütte, denn das wird dann Hanna später tun. Es kommt dann so, sie spricht dieses Gelübde aus und Eli, der Hohenpriester, hört es. Er spricht ihr die Erfüllung dieser Bitte zu. Hanna wird schwanger, bekommt Samuel und sie bringt später dann Samuel zur Stiftshütte, wo er dort dient und ein großer Richter Israels wird. Das so ganz kurz um das, was es geht. Der Titel der Predigt habe ich auch formuliert und es heißt Kinder dem Herrn geben. Genau das hat Hanna getan Und was passiert, wenn wir Kinder dem Herrn geben, dann hat das immer Auswirkungen. Und im Fall von Hannah, ich habe es schon gesagt, bekommt Israel einen großen Lehrer, einen großen Propheten, einen großen Richter. Und im Psalm 99, Vers 6 wird sogar Samuel zusammen mit Mose und Aaron in einer Reihe erwähnt. Und das ist sehr bezeichnend, weil Aaron und Mose waren sehr, sehr wichtige Führer und Samuel war ebenfalls ein wichtiger Führer Israels, der dann auch David später salbte als dem König von Israel, der ein ewiges Königreich bekommen hat und der auch dann oder von dem dann auch der Messias abstammte. Also es ist schon etwas Bezeichnendes. Und wenn man sich so Hannah anguckt, dann ist das jetzt, wie ich euch das erzählt habe, schon so eine gewisse Erfolgsgeschichte. Aber diese Erfolgsgeschichte war nicht ganz einfach. Alles hat angefangen mit einem Gelübde. Und es ging darum, dass Gott gesagt hat, wenn du mir einen Nachkommen gibst, dann gebe ich dir dieses Kind für den vollzeitigen Dienst. Aber warum hat Hannah das Gelübde abgelegt? Das größte Problem von Hannah war die Kinderlosigkeit. Und für mich ist es immer ganz wichtig, um das zu verstehen. Ja, ich meine, wir leben heute in einer anderen Zeit, aber um das Problem besser zu fassen, ist es manchmal ganz gut, Stellen in der Bibel dazu zu betrachten, die über Kinder sprechen, damit wir den Druck auch verstehen, den Hannah hatte. Und zwar fängt das schon ganz am Anfang der Bibel an, im ersten Buch Mose, in 1. Mose, Vers 9, Kapitel 9, Vers 7, dort sagt Gott zu Noah und seiner Familie, wahrscheinlich wissen es einige von euch, was sagt er da, weiß es einer von euch? Genau, Eddie, danke dir. Er sagt zu Noah und seiner Familie, seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde. Das ist der Auftrag, den er dort Noah und seiner Familie gibt. Einige Kapitel weiter, in Kapitel 15, sagt Gott zu Abraham, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Und dann nehme ich noch den Psalm 127 dazu, Vers 3, dort heißt es, dass ein Mann glücklich sein kann, der viele Söhne hat. Und das sind nur drei Stellen, die ich einfach mal rausgreife. Und das ist schon oder macht schon sehr deutlich, dass Kinder eine große Bedeutung haben in dieser Kultur, in der Hannah lebte. Und Kinder haben Frauen einen Status gegeben. Und wenn sie diesen Status nicht hatten, dann waren sie die Kinderlosen und Unfruchtbaren. Und die Situation heute in Israel ist tatsächlich noch vergleichbar. Wer sich so ein bisschen mit der Geschichte von Israel auskennt, weiß, dass Israel durch viele Völker umgeben sind und dass es da immer wieder Unruhen gibt und Krieg gibt. Und dementsprechend ist natürlich für Israel auch wichtig, bevölkerungsstark zu sein. Und wenn man sich die Geburtenrate von Israel anguckt, merkt man, die ist gar nicht so niedrig. Sie ist 3,01. Im Vergleich zu Deutschland haben wir 1,54. Und selbst die Reproduktionsmedizin, ja, in Israel ist ein Fall für die nationale Sicherheit fast. Ja, man kann da einiges drüber lesen. Also Reproduktionsmedizin, wo man halt künstlich Kinder hergestellt werden oder Ei und Samen verbunden werden. Ich denke, ihr wisst, was es ist. Ja. Und deswegen finde ich es interessant, dass man Artikel findet in Israel, wo verstorbene Soldaten, deren Samen eingefroren wurde, noch jahrelang nach ihrem Tod Väter werden. Das ist etwas, das liest man nicht in vielen Ländern, macht aber deutlich, wie wichtig Kinder sind in Israel, sogar heute noch. Und das, warum bringe ich euch dieses Beispiel? Um euch einfach wirklich diesen Druck der Hannah deutlich zu machen. Die hatte einen gewaltigen Druck, sie musste Kinder kriegen. Es war wichtig in dieser Gesellschaft und Kinder bedeuteten Segen. Und wenn Kinder Segen bedeuten, heißt das Gegenteil, dass wenn man keine Kinder hat, dass man ungesegnet ist. Und wenn wir weiter auch an andere Personen in der Bibel denken, dann ist es so, dass wir vielleicht an Sarah denken, die durch ihre Sklavin Hagar versucht hat, das Problem zu lösen aus eigener Kraft. Die hat dann zu Abraham gesagt, nimm meine Sklavin Hagar und dann soll ich durch sie vielleicht selig werden. Es hat nicht funktioniert, wir wissen, es hat mehr Probleme gebracht. Oder auch Abraham, der rausgeführt wurde und dem eine Verheißung zuteil wurde und der dann auch zu Gott gesagt hat, ich glaube, es geht nicht ganz auf, denn ich habe kein Nachkommen und mein Verwandter wird alles erben. Also Kinder waren sehr wichtig und ich will noch ein letztes Beispiel nehmen, um das nochmal ganz deutlich zu machen, wie dramatisch das ist. Einige von euch kennen die Schwagerehe in der Bibel, auch im 5. Buch Mose beschrieben. Bei der Schwagerehe geht es darum, dass wenn ein Mann stirbt und eine Witwe hinterlässt, die keine Kinder hat, dann hatte der Bruder die Pflicht, diese Witwe zu heiraten und mit ihr Kinder zu machen. Und der männliche Nachkommen sollte dann der Erbe des Bruders sein, damit sein Geschlecht nicht ausstirbt. Ich kenne das wahrscheinlich, diese Beschreibung. Und wenn man das alles zusammennimmt, ist Hannah eine Frau, die von Gott nicht gesegnet ist. Denn es heißt in 1. Samuel 1, Vers 5, der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und wenn die Geschichte jetzt hier zu Ende wäre, dann könnte man nur sagen, Gott hat Hannah mit Kinderlosigkeit gestraft. Und dieser heftige kulturelle Druck, der da auf Hannah lag, das war sicherlich nicht einfach. Und ich muss mal ganz offen sagen, wenn ich mich da so reingedacht habe, ne, dann tut mir diese Frau einfach nur leid. Und nicht genug, Hannah wird noch zusätzlich gemobbt durch die Penina. In 1. Samuel 1, Vers 6 steht es, ich lese uns das einmal vor, und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihre Mutterleib verschlossen hatte. Das heißt, die Hannah hatte richtig Pech. Also im Prinzip ein Pechvogel, keine Kinder. Und dann lebte sie noch mit einer Frau in einem Haus, die sie regelmäßig fertig gemacht hat, beleidigt hat, ja, gemobbt hatte. Und die Folge vom Mobbing sind Depressionen, Selbstzweifel, Albträume, Ängste und vieles mehr. Also etwas sehr, sehr Brutales, sehr, sehr Trauriges. Und wenn man sich die Geschichte in 1. Samuel 1 und 2 durchliest, dann merkt man, dass vieles davon auch auf Hannah zutrifft. Und diese Hannah leidet für etwas, für was sie gar nichts kann. Und vielleicht kommt es das ein bisschen bekannt vor und schnell tut sich da die Frage auf, warum lässt Gott das zu? Und ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage schon mal gestellt habt. Ich habe diese Frage sicherlich schon Gott oft gestellt und habe immer gefragt, warum passiert genau mir das? Und wir finden in der Bibel dazu tatsächlich viele Antworten. Und ich möchte diese Frage auch zum Teil anhand von Hannah beantworten. Warum lässt Gott Leid im Leben von Hannah zu? Hannah ist komplett hoffnungslos, keine Kinder, keinen Status in der Gesellschaft. Die Penina, die sie die ganze Zeit fertig macht, ja, und diese absolute Hoffnungslosigkeit führt Hannah dazu, dass sie zu Gott kommt. Sie kommt zu ihm, sie bittet zu Gott und ein Teil der Antwort ist, dass Gott durch Leid Menschen zu ihm führt. Dass Hannah merkt, dass sie Gott braucht. Das ist ein Teil der Antwort, es ist aber nicht das Komplette. Und wenn wir uns die Bibel angucken, auch gerade, ich lese gerade viel im Alten Testament, ja, da merken wir immer wieder, dass Israel durch Leid immer wieder oder durch Gericht immer wieder zu ihm zurückgeführt wird. Und dann ist es häufig so, wenn sie umkehren, dass Gott sie unheimlich segnet, dass er ihnen einen Befreier schenkt. Ja. Also das heißt, eine Teilantwort ist, dass Gott Leid zulässt, dass wir nach ihnen wieder fragen, dass wir zu ihm kommen. Genau, Hannah ist sozusagen, kommt zu Gott, sie legt ein Gelübde ab, ein feierliches Versprechen, etwas zu tun. Und ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal ein Gelübde abgelegt hat vor Gott, aber ein Gelübde ist etwas sehr Ernstes. Im Prediger 5, Vers 3 werden wir dazu aufgefordert, wenn wir ein Gelübde vor Gott aussprechen, dass wir es auch erfüllen. Das ist Gott ganz wichtig. Wenn ihr ein Gelübde aussprecht vor Gott, dann müsst ihr das auch erfüllen. Das nimmt Gott sehr ernst und ich denke, dass es gut ist, Gelübde Gott auszusprechen, aber es ist etwas, was Gott sehr ernst nimmt. Und ich nehme jetzt noch mal ein anderes Wort für Gelübde. Ich nehme mal das Wort Deal. Ja, Hannah macht mit Gott einen Deal. Und was bedeutet Deal? Eine Abmachung, eine Absprache, eine Vereinbarung. Und es geht darum, dass sie zu Gott sagt, du gibst mir was und ich gebe dir dafür was anderes. Du tust etwas und ich tue dafür was anderes. In dem Fall von Hannah war es ziemlich einfach. Du gibst mir einen Sohn und ich schenke dir diesen Sohn in den vollzeitigen Dienst. Und die Frage ist, dürfen wir solche Deals mit Gott machen? Und ich habe mal die Frage ganz anders gestellt. Macht Gott solche Deals mit uns? In Malachi 3, Vers 10 kommt diese bekannte Stelle, wo steht, bringt mir den Zehnten und prüft, ob ich euch nicht Überfluss an Segen gebe. Ihr kennt die Stelle. Dann gibt es in Matthäus 6, Vers 33 die bekannte Stelle, trachtet zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit und ich werde euch alles andere hinzufügen. Im Prinzip ist es nichts anderes. Gib mir 10% und ich segne dich. Trachte zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit und ich füge dir alles hinzu. Und damit ist es so, dass Gott uns Deals anbietet und wir genauso auch mit Gott einen Deal machen dürfen, genau wie das die Hannah gemacht hat, aber nur solche, die wir wirklich einhalten können und die wir auch wirklich wollen. Und ich habe neulich auch einen Deal mit Gott gemacht. Und zwar hat mich Wolfgang angerufen, hat gesagt, David, kannst du am 8.5. den Predigttermin übernehmen? Und da wusste ich es noch nicht, meine Frau ist leider heute nicht da, sie musste arbeiten. Also habe ich gesagt, okay, Wolfgang, weiß ich nicht, muss ich erst mit meiner Frau sprechen, muss ich drüber nachdenken, muss ich beten. Und habe das dann meiner Frau gesagt, wir konnten uns tatsächlich, wir waren uns unsicher. Ne? Wir machen das schon zu zweit, dass wir uns da absprechen. Und dann habe ich die Bibel genommen, habe so ein bisschen rumgeblättert, habe dann überlegt, was kann ich überhaupt sagen. Aber ich hatte nichts zu sagen, ich hatte nichts auf dem Herzen. Und da bin ich zu Gott gegangen und habe Gott, mit Gott einen Deal gemacht. Und habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich heute predige, also heute, ja, dann schenk mir das Thema. Und dann hat mir Gott wirklich aufs Herz gelegt, über Hannah zu reden. Und das Schöne ist, wenn Gott es dir aufs Herz legt, dann brauchst du dich auch nicht, also klar habe ich mich vorbereitet, aber die Gedanken purzeln dann einfach. Das ist halt der Vorteil, wenn Gott einem so ein Thema aufs Herz gibt. Und ich habe dann Wolfgang zugesagt, hatte das nicht mit meiner Frau abgesprochen, aber meine Frau kam nach Hause und sie sagt, du hast zugesagt. Und dann sage ich, ja, habe ich. Und meine Frau sagte, sie wusste das schon. Ja, das fand ich sehr bezeichnend über diesen Deal, den ich da im Kleinen mit Gott gemacht habe. Also hier, letzte Hoffnung ist ein Deal mit Gott. Also Hannah hatte viele Jahre unter dieser Kinderlosigkeit, unter diesem Mobbing gelitten von der Penina. Und wir wissen, Mobbing führt dazu, dass man depressiv ist, dass man Selbstzweifel hat, dass man zutiefst verletzt ist. Diese Frau war zutiefst verletzt. Und es ist schön zu sehen, wie Gott solche seelischen Verletzungen auch heilt. Und das kann man hier in diesem Text an drei Punkten unheimlich gut sehen, wie Gott einfach sich um Hannah kümmert und Hannah tröstet. Der erste Punkt ist, Hannah erfährt Trost durch ihren Mann. Ihr Mann Elkanah, der liebte nämlich seine Frau sehr, trotz der Kinderlosigkeit. Und das war ja nicht selbstverständlich, wie ich euch gezeigt habe. Ich habe euch wirklich sehr viele Bibelstellen mitgegeben und habe euch wirklich viel gesagt, um euch deutlich zu machen, wie schwierig das ist. Dieser Mann hat seine Frau trotzdem geliebt, dafür, obwohl sie kinderlos war. Und in 1. Samuel 1, Vers 8 steht es auch, wie dieser Mann seine Frau tröstete. Aber Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr, Hannah, warum weinst du? Hier weint sie wieder. Ja, und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Und jetzt kommt der entscheidende Vers. Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Also dieser Mann, der kümmert sich um seine Frau und er tröstet sie. Und das Ganze macht er auch praktisch. In 1. Samuel 1, Vers 4 steht es auch nochmal, und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkanah opferte, dann gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber, und jetzt kommt wieder der Satz, aber Hannah gab er einen besonders großen Anteil, denn Hannah hatte er lieb. Das heißt, Elkanah hatte die Unfruchtbare und Kinderlose, ja, der hat er seine besondere Liebe geschenkt. Etwas, was tatsächlich kulturell gesehen vielleicht unvollständig, nicht nachvollziehbar ist, aber er hat sie geliebt, trotz dass sie vielleicht nicht alle seine Wünsche nach Kindern erfüllen konnte. Ein zweiter Punkt, den wir im Text finden, ist der Zuspruch durch den Hohenpriester Eli. Die Hanna geht dann in die Stiftshütte oder zur Stiftshütte, betet dort zu Gott und weint wieder bitterlich. Ihre Lippen bewegen sich, sie ist im Austausch mit Gott, man hört nicht, was sie sagt, ja, und sie ist sicherlich sehr emotional dort, wo sie dann steht. Und sie wird beobachtet vom Hohenpriester Eli und Eli denkt, dass sie betrunken ist. Und er spricht sie dann auch an und auch so ein bisschen schroff: Was machst du denn hier, ja, du Betrunkene? Kannst du deinen Rausch nicht woanders ausschlafen, ja, dass du hier, ne, an der Stiftshütte sein musst, ne? Und dann sagt Hanna: Eli, ich bin nicht betrunken, sondern ich habe mein Herz vor Gott ausgeschüttet, denn ich habe großen Kummer und großes Herzensleid und ich habe diesen zu Gott gebracht. Und wenn man sich den Text genau anguckt, stellt man fest, dass sie ihm gar nicht genau sagt, um was sie gebittet hat. Steht jedenfalls nicht da. Und trotzdem antwortet ihr Eli: Geh hin in Frieden, der Gott Israel wird deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Das heißt, Hanna bekommt durch den Hohenpriester, durch den höchsten Priester, den es in Israel gab, Zuspruch. Und das ist etwas, wo Gott auch diesen Hohenpriester gebraucht, um Hanna zu trösten. Und wir wissen auch, dass, was ihr der Hohenpriester zusagt, auch in Erfüllung geht. Aber es ist ein wichtiger Trost, den Gott ihr durch den Hohenpriester Eli schenkt. Als dritter Trost, den Hanna bekommt, ist es so, dass sie einen Sohn bekommt. Gott erfüllt ihre Bitte und befreit sie vor dem Zustand der Kinderlosigkeit. Und Hanna ist durch viel Leid gegangen, aber sie wird auch durch ungewöhnliche Art und Weise gesegnet. Und das ist eine Ermutigung, die wir mitnehmen können, dass Gott uns durch Leid führen kann, aber Gott kann auch uns unheimlich segnen. Das ist der gleiche Gott gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er möchte es tun. Wir können ebenfalls zu Gott kommen und auch er möchte uns helfen und auch er kann uns segnen. Und hier ist es so, die Hanna wird gesegnet mit einem Sohn. Und wenn Gott uns segnet und uns aus Not befreit, ja, dann sollten wir auch Gott dafür die Ehre geben. Hanna gibt ihren Sohn den Namen Samuel. Weiß einer von euch, was Samuel eigentlich bedeutet? Ich wollte gerade sagen, wir haben doch eigentlich einen Samuel. Ich habe ihn heute auch schon gesehen, vielleicht ist es in der Kinderstunde. Weiß es keiner? Ja, Daniela? Genau, Gott hat erhört oder Gott hört Gebet. Das ist der Name oder das ist die Bedeutung des Namens Samuel. Das heißt, sie gibt ihrem Sohn einen Namen, der Gott einfach Ehre gibt. In dem Sinne, dass sie sagt, ich habe gebetet und Gott hat erhört. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder machen sollten, dass wir uns daran erinnern sollten, wo Gott auch unsere Gebete erhört. Schlussendlich ist das Abendmahl auch etwas, wo wir das tun, wo wir uns daran erinnern, dass wir einmal eine Übergabe zu Gott gemacht haben, dass wir unsere Sünden zu ihm gebracht haben und Gott unser Gebet erhört hat und es angenommen hat. Ja, und das sollten wir immer wieder sollten uns daran erinnern, wie Gott uns auch gesegnet hat und Gott auch dafür verherrlichen. Also warum lässt Gott Leid zu? Damit er dadurch verherrlicht wird. Das ist auch ein Teil der Antwort. Einmal bringt er uns zu Gott und einmal, damit er verherrlicht wird. Durch das Ganze hat sich Gott hier verherrlicht, indem er ja Hanna einfach gebraucht und sichtbar werden ließ, dass er eine kinderlose Kinder schenken kann und dadurch auch verherrlicht werden kann. Und dann will ich nochmal einen Blick auf den Elkana werfen. Die Hanna hat ein Gelübde gemacht, einen Deal mit Gott gemacht. Und jetzt war es so, jetzt hatte sie einen Sohn, ihren Erstgeborenen. Und es war auch der einzige Sohn zu dem Zeitpunkt. Und das auch noch von der Lieblingsfrau von Elkana. Und jetzt ging es darum, jetzt sollte ja dieser Sohn in die Stiftshütte gebracht werden. Also weg. Und das ist gar nicht so einfach. Wenn du dann so ein süßes Baby hast, ne, dann wird er vielleicht ein bisschen größer, ist aber immer noch süß, ja, den dann in die Stiftshütte zu geben und dann das Gelübde zu halten, das ist gar nicht so einfach. Und interessanterweise, wenn man sich den Text anguckt, 1. Samuel 1, Vers 23, da ermutigt der Elkana seine Frau das Gelübde gegenüber Gott zu halten. Steht dort. Halte deine Worte, die du Gott gesagt hast. Und es ist gut zu sehen, dass dieser Elkana hinter seiner Frau steht und sie unterstützt. Es ist gut für Elkana und es ist auch gut für seine Frau. Denn der Elkana, das war aus meiner Perspektive ein geistlicher Mensch. Wir lesen davon, dass er in Samuel 1, Vers 3 heißt es, dass der Jahr für Jahr nach Silo ging, um dort anzubeten und zu opfern. Das heißt, es war ein Mensch, der in einer Beziehung mit Gott lebte. Und wir erfahren auch in 1. Chronik 6 davon, dass er ein Levit war. Das heißt, Samuel war ein Levit. Und schon wird uns klar, warum auch Samuel in der Stiftshütte dienen durfte. Das war sein Auftrag. Der Stamm Levi war ausgewählt von allen Stämmen, um in der Stiftshütte zu dienen. Und was hier wirklich bezeichnend ist, dass erst hat er keinen Sohn von der Hanna und jetzt hatte er einen Sohn, der dem Hohenpriester diente in der Stiftshütte. Das ist schon eine krasse Veränderung, die hier dieser Elkana erlebt. Und ich denke, wenn man sich das liest, man merkt schon, dass dieser Elkana direkt dahinter stand, hinter dem, was seine Frau getan hat und dass ihm das gefreut hat. Und die Anfangsfrage war, was bin ich durch meine Mutter? Samuel wurde durch seine Mutter zum Richter von Israel. Aber er wurde es auch, weil sein Vater die Mutter unterstützt hat. Und Gott segnet Gehorsam. Also sie hat eine Vereinbarung mit Gott getroffen und Gott hat ihr das Kind geschenkt und sie hat ihm den Sohn in die Stiftshütte gegeben. Und wenn wir gehorsam sind gegenüber Gott, ist es immer etwas, was Gott segnet. In 1. Samuel 2, Vers 21 heißt es, und der Herr suchte Hanna heim und sie wurde schwanger und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Von Kinderlosigkeit und Unfruchtbarkeit zu einer Mutter von 6 Kindern. Das ist das, was in Gott im Leben von Hanna passiert ist. Und das ist auch etwas, was in unserem Leben passieren kann. Nicht, dass wir alle 6 Kinder bekommen, aber dass wir einen neuen Status bekommen. Dass uns Gott auch wenn wir Christen sind, ja, dass Gott wirklich auch unser Leben noch weiter verändern kann. Dass er mehr aus unserem Leben machen kann, ja, und dass er vieles in unserem Leben verändern kann. Genau wie am Beispiel von Hanna. Wenn wir zu ihm kommen, ist er ein Gott, der hört, der uns das klar zugesagt hat. Ich fasse zusammen. Muttertag ist der Tag, wo wir uns besonders daran erinnern, was unsere Mütter, unsere Frauen für uns und unsere Kinder getan haben. Wir haben eine Antwort bekommen auf die Frage, warum Gott Leid zulässt. Einmal zu seiner Ehre und damit wir nach ihm fragen. Wir wurden ermutigt, Gelübde, Deals mit Gott zu machen. Und wir Männer wurden ermutigt, unsere Frauen zu unterstützen. Und Gott segnet uns, wenn wir auf ihn vertrauen. Amen.